Ja, ich habe schon manches Jesus-Thema bei euch gehabt und auch heute soll es noch so ein Thema sein. Jesus redet Klartext. Als ich das mitteilte, hat jemand gerade gesagt, oh. Aber sehe nicht so krass, aber vielleicht wird in ein Herz hinein irgendetwas ganz klar gesprochen. Das ist ja schön. Dann können wir darauf reagieren. Und wenn wir gehorsam sind, kommt's gut heraus. Schön. Ich möchte mit uns zuerst in ein Gespräch hineinhören. Da hat der König David 1000 Jahre vor Christus zuhören oder zuschauen können, wie Gott der Vater mit seinem Sohn geredet hat. Ich finde es was gewaltig, dass David, ja, ein Freund Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, dieses Gespräch beobachten konnte, prophetisch es gesehen hat und dann hat er es aufgeschrieben. Es gibt mehrere messianische Psalmen, aber dieses Gespräch hat er im Psalm 40 dann wiedergegeben. Da redet der Sohn mit dem Vater. Ich lese Psalm 40 jetzt einmal vom Vers 6 an bis zum Vers 11. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen. Darum haben wir gesungen, ich will singen von der Gnade meines Herrn. Oder verkündigt laut von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Dieser Text hat mich aus die Idee gebracht, diese Lieder auszusuchen. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Da redet jetzt der Sohn. Und was auch David schon erkannt hat in seinem Bußpsalm 51, gemerkt, also eigentlich die Opfer, die wir da so bringen, die können das eigentlich gar nicht in Ordnung bringen. Und Jesus sagt da genau dasselbe in seiner Präexistenz beim Vater. Du, diese Opfer, die willst du eigentlich gar nicht. Die gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Was hat das jetzt für einen Zusammenhang? Er weint, ich will das Opfer jetzt bringen, das dir dann gefällt. So viele Opfer werden da geopfert und sie können gar nicht gerecht machen. Also jetzt komme ich. Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige deine Gerechtigkeit der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Aus diesem Grund habe ich den Titel gesetzt, Jesus redet Klartext. Er hat sich etwas vorgenommen und immer wenn ich das höre und weiß, eigentlich bin ich ja mit ihm eins gemacht, dann will ich mir das zu Herzen nehmen. Denn so vieles will uns ein bisschen zum Schweigen bringen. Wir merken, gewisse Dinge passen nicht in unser Umfeld, in die Denkweise der Gesellschaft, was sie heute meint. Aber auch wir wollen uns am Mund nicht stopfen lassen. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Das ist dieses Gespräch. Und heute Nachmittag in der Vorbereitung bekam ich den Auftrag, ich sollte diese Stelle auch noch aus dem Hebräerbrief euch vorlesen. Der Schreiber erinnert sich an Psalm 40. Dieses Eigenartige, dass Gott Opfer befohlen hatte. Wer die Bibel durchliest, kommt schnell an eine Stelle, da findet er, es wird langsam ein bisschen mühsam. Da liest er nur noch so von so Fleischstücken, von dem Lappen über der Leber und von so verschiedenen Anweisungen, was für Tiere zu schlachten seien und welche nicht und. Und das ist sehr ausführlich und geht sehr lang. Und ich verstehe jeden, der dann diagonal liest und denkt, ja, das kenne ich. Ja, und das ist ja alles jetzt, ja, das ist jetzt ja nicht mehr nötig, weil Jesus das vollkommene Opfer gebracht hat. Also warum hat Gott denn diese Opfer angeordnet, wenn er sie nicht wollte? Wir stellen fest, dass von der zweiten Generation alle Menschen opferten. Abel das bessere Opfer als Kain, das führte zum ersten Mord. Und dann, egal was für eine Gottheit sie hatten und was sie meinten und sich vorstellen, das war eine wilde Sache. Das Volk Israel konnte auch in Ägypten beobachten, was für verschiedene Gottheiten da angebetet wurden. Und ich bin heute der Ansicht, dass Gott für sein Volk in diese wilde Opfergewohnheiten nur wollte Ordnung schaffen und Klarheit. Und dadurch, dass er eben sagte, was jetzt geopfert werden soll und was nicht und wie, konnten die gläubigen Menschen auch zeigen, dass sie ihm opferten. Auch den Ort hat er bestimmt. Nicht mehr unter jedem Baum und auf jedem Hügel irgendwas, irgendeiner Gottheit opfern. Da hat Gott Klarheit geschaffen. Und die Gelegenheit gegeben, dass sein Volk ihn anbeten konnte mit seinen Opfern. Aber eben diese Opfergaben konnten ja nicht genügen. Und jetzt eben die mir befohlene Hebräerstelle noch im Kapitel 10 von Vers 4 bis 14. Es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt. Das ist jetzt Jesus, der ist ja in die Welt gekommen. Da spricht er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Im Psalm 40 las ich, aber die Ohren hast du aufgetan und der Hebräerbrief zitiert dann nach einer anderen Überlieferung, aber einen Leib hast du mir gegeben. Das ist der Leib, den wir im Brot des Abendmahls essen. Und dann war in diesem Leib natürlich auch Blut drin und das hat Jesus vergossen, das trinken wir im Abendmahl. Einen Leib hast du mir gegeben. Und Jesus wusste, dieser Leib ist für nichts anderes da, als dazu, den Willen Gottes zu erfüllen, ohne dass dieser Leib Schuld auf sich ließ. Der musste rein, untadelig, unsträflich bleiben umgeopfert zu werden. Einen Leib hast du mir gegeben, um ihn schlachten zu lassen. Brutal. Ja, aber das ist die Heiligkeit Gottes. Weniger hätte nicht genügt. Es brauchte dieses Opfer Jesu. Einen Leib hast du mir gegeben. Ja, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Der Schreiber versteht da, dass die Leute den Kopf schütteln, Gott hat es angeordnet und dann will er es nicht. Aber eben, das sollte nur auf das Bessere, auf das eine Opfer hinweisen, dieses einzig gültige, dieses einzig wohlgefällige Opfer. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf. Also das ganze Opfern hat für uns im Neuen Testament aufgehört, damit er das zweite einführe. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich weiß auch, wie ich früher manchmal gedacht habe, als ich noch weniger begriff, was dieses Opfer Jesu, was das alles in sich hat. Dieser Gedanke, ich muss irgendetwas tun, jetzt müsste ich doch irgendetwas Gutes tun. Ja, das ist in Ordnung, wenn uns der Heilige Geist dazu antreibt, dann tu Gutes, aber niemals mit der Meinung irgendwie, Gott ist nicht mit mir zufrieden, ich muss das irgendwie wieder, ich muss das jetzt, ja, da mit ihm wieder versuchen, klar zu kommen oder er mit mir. Das ist schon geschehen. Ein für alle Mal ist Jesus geschlachtet. Der Leib, den er empfangen hatte, wurde geschlachtet auf Golgatha. Ein für alle Mal. Und jedes, das an Jesus glaubt, von Herzen an ihn gläubig ist, ihn aufgenommen hat als Herrn und Erlöser, darf wissen, ich bin geheiligt. Ein für alle Mal. Steht nicht auf der Zusammenfassung. Ich muss euch das jetzt sagen. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Hebräer, so viele Finger wie man hat, Kapitel 10. Wenn ihr den Vers vergesst, dann lest das ganze Kapitel. Dann kommt ihr auch zu dieser Aussage, dass wir ein für alle Mal geheiligt sind und das steht, meinen Augen geht's gut, aber so sehe ich es besser. 10, damit ihr es euch besser merken. 10, 10. Hebräer 10, 10. Wären wir eine amerikanische neue Gemeinde, würde ich sagen, wende dich zu deinem Nachbarn und sage, du bist ein für alle Mal geheiligt. Also wer das will, darf es tun. Die Voraussetzung ist, dass dein Nachbar, deine Nachbarin ein Gotteskind ist. Solche Dinge macht man manchmal in modernen Gemeinden. Da sagt man das einander gegenseitig. Jawohl. Und wenn es stimmt, ist doch das wunderbar. Du bist geheiligt. Ein für alle Mal. Und um das zu bewirken, kam Jesus und was eigentlich mein Thema ist, muss ich jetzt natürlich, weil mir da noch etwas hineingespielt wurde, diese Hebräerstelle. Ich will einfach, dass ihr die kennt. Und dass ihr, wann immer ihr euch schlecht fühlt, mal, Es ist ja so, da ist niemand, der nicht irgendwann mal wieder stolpert und mal ausrutscht in einer Versuchung, auf die Nase fällt und wieder aufsteht. Aber dann ist der Feind immer gleich da und will uns unsere Heiligkeit ausreden, unsere Gotteskindschaft streitig machen. Und da muss man einfach sagen, jawohl, das ist dann das Schwert des Geistes. Ich bin geheiligt ein für alle Mal. Und es gibt noch viele, viele andere Schwerter. Du hast vielleicht dein eigenes Schwert, das für deine häufigen Situationen, wenn du kämpfen musst, da gegen den Versucher, der den Glauben rauben will, dass du da einsetzen kannst. Aber das ist ein gutes Schwert. Ich bin geheiligt ein für alle Mal. Hebräer 10, 10, da steht es. Das weiß nämlich der Feind auch, dass es da steht. Und dann ist er still. Also, und mein Hauptthema, Jesus redet Klartext. Die Jünger gaben ihm mal zu verstehen, weißt du eigentlich nicht, dass die Pharisäer sich ärgerten über das, was du jetzt sagtest? Sie wollten ihm sagen, also lieber Meister, wir finden, du könntest dich ein bisschen diplomatischer verhalten gegenüber der religiösen Führerschaft. Weißt du auch? Aber Jesus redete Klartext und ich könnte jetzt bis nach Mitternacht euch Worte Jesu vorlesen, die er Klartext geredet hat. Was ihm besonders auf dem Herzen war, war seinen Gegnern beizubringen, dass das Innere, das Herz wichtig ist. Und wenn ich das lese, wenn er sagt, ja, ihr haltet die Schüsseln außen rein, aber inwendig sind sie voller Raub und Habgier und voller Bösem, dann prüfe ich auch mich. Kann es sein, dass es Situationen gibt, in denen ich vor anderen Gläubigen gerne gläubiger wirke, als ich bin? Und meine Erlebnisse vielleicht erzähle und bewundert werde. Also soll nicht mein Ziel sein. Wir dürfen einander auch bewundern. Wir sollen einander sogar ehren gegenseitig. Zollweller ist immer den Herrn, aber auch einander und höher achten. Aber es soll nie mein Ziel sein. Jetzt erzähle ich das und dann, die werden staunen, was ich mit dem Herrn erlebt habe. Wow! Ja, nein, alle Ehre ist ja immer dem Herrn. Da will ich mich einfach prüfen. Aber weißt du, egal, trotzdem bin ich ein für alle Mal geheiligt. Das ist wunderbar. Er hat eben Dinge gesagt, die heute eben eher verschwiegen werden. Man weiß, die Menschen denken anders und man hält vielleicht ganz Wichtiges zurück. Jesus redete von Wahrheit und von Heil. Es ist mir aufgefallen, dass Wahrheit in der Bibel immer in der Einzahl steht. Es gibt nicht einfach Wahrheiten, viele Wahrheiten. Das meint man heute. Ja, es ist alles in einem gewissen Sinne auch wahr. Und wenn es für dich stimmt, dann stimmt's ja auch. Es gibt eine Wahrheit. Und das ist Jesus Christus persönlich. Nicht viele Wahrheiten. Zu seiner Zeit war das auch nicht so klar. Als er Pilatus sagte, er sei gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen, konnte Pilatus nur so sagen, Wahrheit, was ist das schon? Da sagt jeder was anderes. Ja, aber wir dürfen die Wahrheit kennen, in Person. Einer, ein Opfer. Eine Wahrheit, ein Gott und Vater über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Eine Wahrheit. Dazu ist er gekommen. Und jetzt diese zwei, drei Zitate, die man heute so gerne verschweigt, weil sie nicht ins Zeitdenken passen. Schon, dass Jesus von der engen Pforte redete, kann man in Matthäus 7 am Schluss nachlesen, vom schmalen Weg und dann noch sagte, viele seien aber auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt, und nur wenige fänden den Weg und gingen durch die enge Pforte. Wir werden noch sehen, dass diese enge Pforte eine Geburt ist, eine geistliche Geburt. Auf natürliche, fleischliche Weise sind wir durch eine enge Pforte auf die Welt gekommen. Es sei denn, meine Mutter hätte Kaiserschnitt gehabt, das hat sie aber nicht, darum haben sie mit einer Zange mir nachgeholfen. Darum habe ich noch eine leichte Legasthenie, ich weiß es nicht. Ich habe keinen schlimmen Schaden davongetragen, das hat man aber immer so gesagt. Also, da zeigt Gott bereits, also in das Leben kommt man durch eine enge Pforte. Den Ausgang des Mutterleibes und das Köpfchen, das ist ja arg zerdrückt, bis das dann wächst und irgendwann die Fontanellen zuwachsen können und das Ganze wieder hält und nicht mehr sich übereinander schieben kann. Ja, wiedergeboren. Eng. Aber die Leute mögen es nicht eng. Und wir müssen ihnen nicht zeigen, dass wir nicht so schlimm sind, wie sie meinen, oder dass wir nicht eng sind, dass wir weit sind. Also wir sind in manchem Sinn ja weit, denn das Evangelium ist für alle Welt gekommen. Da haben wir eine Weite, das haben viele nicht ertragen. Viele Juden damals, die sich für das Gold, also wussten, dass sie das Volk Gottes waren, dass nun alle Nationen zu Gott kommen konnten. Diese Weite haben sie nicht ertragen. Aber sonst haben es die Leute eigentlich gerne weit, aber eben nicht die enge Pforte. Absolut umstritten ist Johannes 14,6. Thomas, ihm war es schwer, wirklich schwer auf dem Herzen. Er hatte große Traurigkeit an diesem letzten Abend. Er wusste irgendwie, Jesus hat gesagt, er werde uns verlassen. Darum haben die Jünger auch schon miteinander besprochen, wer dann die Führung übernehmen würde, wenn der Leiter nicht mehr da sei. Dass dann der Heilige Geist kommen würde, hat Jesus zwar angekündigt. Die eine Ankündigung war aber erst am Osterabend. Und dass da ja wieder Führung da sein werde. Aber Thomas wusste einfach nicht, wo soll es dann hingehen? Wie kommt denn einfach immer Jesus nachlaufen? Und wo soll dann unser Weg hingehen? Und er sagte auch, also Herr, wir wissen den Weg nicht. Wir sind jetzt zwar nach Jerusalem gekommen und du hast da Schlimmes angedeutet und am liebsten würden wir mit dir sterben, hat er auch gesagt, der Thomas, aber wir wissen den Weg nicht. Und jetzt kennt ihr die Antwort auswendig, wer will, darf mitsprechen. Jesus spricht zu ihm, Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, da haben wir wieder die Wahrheit in Einzahl. Absolut umstritten, denn vor allem der nächste Satz hat in sich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich muss drei moderne Übersetzungen dazu noch sagen. Hoffnung für alle. Ohne mich kann man nicht zum Vater kommen. Ja, kann niemand zum Vater kommen sogar. Neue Genfer Übersetzung, zum Vater kommt man nur durch mich. Und die gute Nachricht schreibt, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. einfach. Unmöglich ohne Jesus. Aber heute wollen die Menschen zwischen vielen Möglichkeiten auswählen. Sie wollen immer die Wahl haben, auch wenn man sagt, wer die Wahl hat, hat die Qual. Manchmal wäre es einfacher, man könnte nicht vor so vielen Produkten auswählen. Aber sie wollen wählen können. Und dass es nur eine Wahrheit geben soll, das wollen sie nicht akzeptieren. Sie meinen, es sei überheblich. Und sie meinen, also alle haben irgendwie eine Wahrheit. Und egal, was man glaubt, Hauptsache man glaubt. Und was immer auch einer glauben mag, wenn er glaubt, dann stimmt das für den auch. Aber das ist so ein Unsinn. Wir sind überzeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und andere sind davon überzeugt, dass Gott keinen Sohn hat. Also kann nicht beides stimmen. Schon ein Kindergärtner mit seiner Logik würde sagen, also Gott kann nicht einen Sohn haben und gleichzeitig keinen Sohn haben. Es stimmt nicht einfach alles. Abgesehen davon, dass man diesen Sohn auch erfahren kann. Man kann sich an ihn wenden. Wenn man will, kann man sagen, ja Jesus, wer bist du denn? Bist du der, der da von den Christen vertreten wird? Bist du der? Oder? Und wisst ihr, vor allem, das tue ich jetzt nicht, ich studiere nicht sämtliche Philosophien und Religionen. Es bringt mir mehr, wenn ich meine Bibel studiere. Aber wer es tun würde, müsste feststellen, da findet man sonst niemanden außer Jesus, der Folgendes sagt. Johannes Kapitel 6, Vers 47. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dazu könnte man unzählige Parallelstellen nennen. Auch den bekanntesten Johannes 3, 16, auf die, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und eben nicht in die Verdammnis gehen, nicht verloren sind. Für immer. Hauptsache ist nicht, man glaubt etwas. Hauptsache ist nicht, mein Glaube gefällt mir, das muss ich sagen, aber ich meine, der ist einfach angenehm und locker und immer nur Zuckerschlecken. Ich habe ja auch Prüfungen, ihr auch. Nicht Hauptsache. Ich finde meinen Glauben toll, sondern Hauptsache, wenn ich vor der Himmelspforte stehe, wenn ich vor dem Richter stehe, Hauptsache, mein Glaube hat gestimmt. Und er stimmt, weil ich an die Wahrheit glaube und an den, der die Wahrheit ist. Ja, das sind so Worte, die man heute gar nicht mehr so gerne sagt, weil man weiß, ja, also die Leute meinen einfach, also Hauptsache, man glaubt irgendwas. Die Leute, oh ja, sie wissen nicht, dass die größte Toleranz, aber Toleranz nur mit einem L geschrieben, bei Gott selber ist, was er sich bieten lässt. Und darum musste sein geliebter Sohn sterben. Ja, nicht, dass er fünfe gerade sein lässt. So tolerant ist er eben nicht. Er ist heilig. Aber er nimmt jeden an, der Buße tut. Ein wichtiges Wort noch. hat er zu Nikodemus in der Nacht gesprochen. Das ist in Johannes 3, das führt dann irgendwann zu Johannes 3, 16. Wir wissen aber, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und diesem Nikodemus, der sich von seinen Kollegen distanzierte und sagte, weißt du, Jesus, nicht alle sind deine Gegner. Also er redet in der Mehrzahl, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm bist. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Oder wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so heißt es beim ersten Mal, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und Nikodemus hat dann gemeint, er müsse nochmals durch die enge Pforte seiner Mutter, ihres Leibes gehen können. Und Jesus hat dann nochmals gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das sind wir alle. Vom Fleisch geboren, wir sind Fleisch und Blut, das das Reich Gottes nicht erben kann. Aber darum ist mit allen, die Jesus aufgenommen haben, etwas anderes geschehen. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Eine geistliche Sache. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das wollen wir uns nicht irgendwie einnebeln lassen. Wir kennen so viele liebe Menschen, die nichts von Jesus wissen wollen. Und ja, wir beten für sie. Wir wissen, dass auch ein Lot fleischlich gesinnt war und die Welt lieb hatte. Dank Abrahams Fürbitte wurde er vor dem Gericht gerettet und zwar gewaltsam. Die Engel packten ihn und führten ihn aus der Stadt, bevor sie zerstört wurden. Unsere Fürbitte bringt viel, aber die Wiedergeburt aus Wasser und Geist muss sein, sonst hätte Jesus gelogen. Hat er natürlich nicht, er ist die Wahrheit. Wasser, da spielt er auf die Taufe des Johannes an. Die Taufe der Buße, der Umkehr, des Umdenkens zur Vergebung der Sünde. Das muss geschehen, das gehört zu einer Wiedergeburt, dass jemand von seiner Denkweise, ich bin mein eigener Chef, loslässt und bildlich gesprochen vom Thron seines Lebens herunterkommt und Jesus bittet, setz du dich auf meinen Lebensthron. Vergib mir auch meine Sünden, sei mein Retter, aber sei auch mein Herr. Ja, und das muss ernst gemeint werden und gemeint sein. Denn Jesus redet von solchen, die Herr, Herr sagen, und gar nicht sich dafür interessieren, was er will. Und sagt, ja, die kennt er nicht. Erschreckende Stellen, also Matthäus 7 wäre auch noch etwas zum Nachlesen, außer Hebräer 10. Neuem geboren. Ich bin so dankbar. Also, es gibt auch eben immer die Angefochten. Ich habe davon erzählt, wenn man einen Fehler macht, dann will einem der Teufel streitig machen, dass man ein Gotteskind ist und dass man in den Himmel kommt. Und dann manche, ja, ich weiß gar nicht, bin ich wirklich wiedergeboren? zwei Felsenworte für diese Frage. Also ich müsste doch viel besser sein und ganz anders sein und ich müsste das gar nicht mehr wollen, weil ich ja weiß, dass es nicht dem Willen Gottes entspricht. Also ich müsste doch einfach fast automatisch immer nur Gottes Willen wollen. Ja, ihr Lieben, Johannes Kapitel 1 redet davon, dass Jesus in sein Eigentum kam und nicht aufgenommen wurde. Man denkt da an die vollen Herbergen in Bethlehem, dass er da im Viehunterstand musste geboren werden. Aber dann kennen wir den Wortlaut von Johannes 1,12. Wie viele ihn aber aufnahmen. Und das bedeutet wirklich, ich habe vorher gesagt, Gott schaut auf das Innere, es muss von Herzen geschehen sein. Es muss jemand den Herzenswunsch gehabt haben als Heiland. Nur du kannst mir helfen, da drinnen muss etwas anders werden. Wie es Gott schon durch Propheten verheißen hat, dass er ein neues Herz gibt, das Steinerne wegnimmt und ein Fleischernes gibt. Es muss etwas in meinem Herzen geschehen. Komm, und ich will immer an dich denken, auch mit dir verbunden bleiben. Es muss im Herzen geschehen, wie viele ihn aber aufnahmen. Von Herzen sage ich jetzt. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann sagt er noch, dass die eben nicht aus dem Fleisch geboren sind, auf natürliche Weise, sondern die von Gott geboren sind. Und jetzt, ich hoffe, der Kontrast reicht da, um den Vers da aus dieser Morgenstimmung meiner vorletzten Wanderung am Zürichsee lesen zu können. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Der ist von Gott geboren oder eben von Neuem geboren. Der darf wissen, wenn ich jetzt fragen würde, glaubst du, dass Jesus der Messias ist, der von Gott gesandte Erlöser? Und ich kann jetzt noch zufügen zum Psalm 40 eben dieses wohlgefällige Opfer für dich. Kannst du glauben, dass Jesus der Christus ist? Und dein Herz sagt, ja klar, was denn sonst? Ja, wunderbar, dann wohl dir. Dann hast du darin einen klaren biblischen Hinweis, dass du wiedergeboren bist. Das wollen wir festhalten, dieses Wunder des Opfers, dieses wohlgefällige Opfer, das Jesus gebracht hatte. Und wisst ihr, als er das sagte, verließen ihn viele Jünger. Nur noch die 12 blieben, die 70 oder 72, wie viele es waren, die gingen nachher nicht mehr mit ihm. Der sagte, das ist eine harte Rede, wer kann da noch zuhören? Die gingen weg. Nur Petrus sagte, wohin sollen wir denn gehen? Du bist der Christus Gottes, seht ihr? Jesus sagte zwar noch, wenn du dereinst dich bekehrst, aber mit diesem Bekenntnis könnte ich ihn bereits als wiedergeboren bezeichnen. Du bist der Christus Gottes. Ja, daran wollen wir festhalten. Die enge Pforte, den schmalen Weg. Viele sind auf dem breiten Weg. Für viele sollen wir weiterhin beten. Allein durch Jesus kann man zum Vater kommen. Und nur wer Jesus als den Herrn und Heiland aufgenommen hat und dadurch eben von Neuem geboren wurde, kann ins Himmelreich kommen. Lob und Dank konnten wir das im Glauben annehmen und dürfen wissen, dass wir erlöst sind. Und dieses Wissen soll uns ermutigen, für Menschen zu beten, von denen wir nicht wissen, ob sie wiedergeboren sind. Die auch nicht darüber irgendetwas sagen, auch mit uns lieber nicht über solche Themen reden wollen. Wir beten weiter. Es gibt die Schächergnade. Es gibt sie. Ja, es gibt Todesursachen, da ist man wirklich von einer Sekunde auf die andere weg. Andere wissen es aber und können sich Gedanken machen. Wir wollen einfach in der Fürbitte treu sein und auch sagen, wir wollen uns unseren Mund nicht stopfen lassen. Zu diesem Wort, Klartext, muss ich für mich selber sagen, oh, ja, ich bin dankbar, hat Jesus auch etwas gesagt in der Bergpredigt. Also, auf alle Fälle meine ich, wir sollten noch zu mehr Leuten reden können, oder noch mehr sollten es hören, oder dass wir ihnen etwas weitergeben, oder einen Link, bei dem sie sehen oder hören können. Noch mehr. Ich möchte durch Jesu Hilfe mich da noch steigern können. Aber einmal war es mir wirklich ein Trost, dass Jesus mich daran erinnerte, dass er auch sagte, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Aber einmal jetzt in meinen vielen Jahren Glaubensleben, einmal habe ich gedacht, okay, denen gegenüber und denen da gegenüber schweige ich nun, sage ich nichts mehr. Kann auch in Ordnung sein. Das nur so nebenbei. Aber wie gesagt, unseren Mund wollen wir uns nicht stopfen lassen und freuen uns auch im Schlusslied jetzt dann über unsere Erlösung. Ich hoffe, dass ihr mit dem Refrain dann nach Hause geht und ihn noch im Bus oder im Tron singt oder inwendig wenigstens singt. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Durch das Leben, denn des Leibes Leben ist im Blut, das er gegeben hat. Ja, Herr Jesus, und das sagen mir auch gerne alle, dass wir es gut haben bei dir. Dass wir jetzt auch wieder gesegnet und behütet werden. Und was wir im letzten Vers gesungen hat, das hat der Paulus kurz vor seinem Sterben geschrieben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und jetzt erwarte ich Krone vom Leben. Vater, auf dem Weg behüt und bewahre uns alle. Und wir bitten für Menschen, wo wir stark vermuten oder sogar wissen, dass sie noch gar nicht wiedergeboren sind, dass du auch etwas wirkst in ihrem Leben, sie zum Nachdenken bringst. Oh, dass sie einfach es nicht verdrängen, dass sie einmal werden in der Ewigkeit sein. Es nicht verdrängen. Segnen und behüten uns alle. Setzen uns sehr zum Segen. Und dass wir uns Maul nicht stopfen lassen, sondern ein Salz bleiben, wo seine Kraft nicht verliert durch die Meinung der Gesellschaft. Dass wir Salz und Licht sind. Der Herr segne uns alle. Amen. Amen. Habt eine gute Zeit wieder. Der Herr mit euch. Und sind gesegnet.